Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Virtualisierung. Die Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik erzielt im Online-Modus einen Teilnehmerrekord. Souveränität. Auch die Informatik-Community diskutiert über Europas Abhängigkeit von den Internetkonzernen. Preisschwindel. Wie die Preisbildung bei Online-Portalen ausgetrickst werden kann. Und das digitale Logbuch. Spielgeld.
Wir haben wirklich eine unglaubliche Anmeldungszahl für diese Konferenz, 1600 Personen. Die virtuelle Durchführung zeigt nicht nur, dass wir viele Menschen erreichen können, sondern sie können eben auch an einem beliebigen Ort diese Tagung wahrnehmen. Eigentlich kann man sagen, ist das ein Riesenasset und wer könnte sowas nicht besser veranstalten als wir.
Ein Riesenasset oder anders gesagt ein Riesenpfund nennt Professor Hannes Federath, der Präsident der Gesellschaft für Informatik, die virtuelle Jahrestagung. Es war übrigens die 50. und ausgerechnet die Jubiläumsveranstaltung fand in dieser Woche nicht wie geplant in Karlsruhe, sondern als virtuelles Ereignis statt. Für die Informatiker geht von dieser virtuellen Veranstaltung aber auch eine wichtige gesellschaftliche Botschaft aus. Welche, Peter Welchering?
Ja, ganz kurz zusammengefasst die Botschaft, wenn wir Digitalisierung ganz konkret umsetzen und dabei über die Folgen dessen, was wir tun, nachdenken, dann bringt Digitalisierung uns, bringt Digitalisierung die Gesellschaft tatsächlich voran. Aber wir müssen weg von bloßen Sonntagsreden über Digitalisierung und wir müssen die Digitalisierungsdiskussion auf einer technischen Basis und zwar mitsamt einer realistischen Folgeabschätzung führen. Denn nur dann wird klar, was einzelne Digitalisierungsprojekte leisten können und was sie eben nicht schaffen. Und so fanden auf der virtuellen GI-Jahrestagung dann auch gleich mehrere Workshops, beispielsweise zum Thema Digitalisierung der Lehre statt. Da wurde dann über konkrete Lehrplattformen und Lernplattformen inklusive Videokonferenzen gesprochen, aber eben auch über die dahinterliegenden didaktischen und systematischen Methoden, zum Beispiel das Blended Learning. Und das war auf der GI-Jahrestagung natürlich bezogen auf die Lehre an den Hochschulen, aber viele Ereignisse, und das wurde auch immer wieder betont, viele Ereignisse sind eben auch anwendbar auf die konkrete Unterrichtsgestaltung in den Schulen, in denen das aber zurzeit eben genau so nicht stattfindet. Und das wiederum hat unterschiedliche Gründe. Ein ganz wesentlicher Grund liegt darin, dass wir viel zu oft eben nicht souverän mit Digitalisierung umgehen. Auch deshalb hat die Debatte über digitale Souveränität auch diese GI-Jahrestagung ziemlich bestimmt. Aber digitale Souveränität, das wurde sehr viel breiter gefasst, als das in den bisherigen politischen Diskussionen so der Fall war und ist.
Die Akzente für diese Diskussion, die wurden auf der Veranstaltung der Jahrestagung gesetzt und in den nachfolgenden Tracks dann aufgegriffen. Unsere Zusammenfassung.
Was ist das Wichtige in der digitalen Souveränität? Datenschutz, Selbstbestimmung, Technologiekompetenz, das gilt insbesondere auch in Unternehmen, Resilienz, Redundanz, eine digitale Infrastruktur, eine vertrauenswürdige Vernetzung und Adaptivität.
In seiner Keynote zur Eröffnung der 50. GI-Jahrestagung mutete Martin Hubschneider, der Vorstandsvorsitzende von CAS Software, seinen Zuhörern eine Menge zu. Er spannt einen weiten Bogen von der Kritik des digitalen Überwachungskapitalismus, wie die Harvard-Professorin Shushana Zuboff sie vorträgt, bis hin zu Vorschlägen einer Reform der Unternehmensorganisation bei digitalen Plattformen. Damit wir in Europa souverän mit der Digitalisierung umgehen können, müssen wir selbst bestimmen können, welche digitale Infrastruktur wir in welcher Weise bauen wollen, angepasst an die jeweiligen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Adaptivität als Merkmal digitaler Souveränität bedeutet demzufolge, dass wir in der gegenwärtigen Pandemie die digitalen Infrastrukturen beherrschen, die wir brauchen, um die Pandemie bekämpfen zu können. Zum Beispiel eine Corona-Warn-App. Die kann zwar helfen, muss aber dann von einer selbstbestimmten Gesellschaft auch selbstbestimmt entwickelt werden. Und das wird schwierig, wenn Internetkonzerne wie Apple und Google über die wesentlichen Schnittstellen dieser Warn-App bestimmen. Genau das aber ist eine Konsequenz der Plattformökonomie, Martin Hubschneider.
Aus meiner Sicht bedroht die Plattformökonomie sowohl unsere Marktwirtschaft, wie wir sie kennen, als auch unsere Gesellschaft. Da entstehen gut gesicherte Monopole. Und es ist faktisch öffentliche Infrastruktur. Alles gehört zur fast öffentlichen Infrastruktur inzwischen.
Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, Informatikerin und GI-Mitglied, stimmte Hubschneider weitgehend zu und zog daraus die politische Konsequenz.
Am Ende glaube ich aber tatsächlich, dass es für die Zivilgesellschaft insbesondere notwendig ist, dass wir Netzwerke auch anbieten, dass wir Infrastruktur auch anbieten, die Kollaboration und Kommunikation ermöglicht, in sicheren Räumen, denn die sind durch die kommerziellen Anbieter, insbesondere aus den unterschiedlichen Überseegebieten, eben nicht gegeben. Das ist ganz bestimmt eine politische Aufgabe.
Um aber diese politische und gesellschaftliche Diskussion führen zu können, dürfen wir uns bestimmte Verkürzungen und Zuspitzungen nicht mehr leisten. Digitalisierungsprozesse müssen von der technischen Basis her möglichst präzise definiert und dann debattiert werden. Sprachliche Präzision und technische Kompetenz sind notwendig, um Digitalisierungsprozesse genau beschreiben und dann umsetzen zu können. Was ungenau beschrieben wird, führt zu ungenauen und mitunter löchrigen Konzepten. Sie scheitern dann oft auch in der Umsetzung. Informatikerinnen und Informatiker sind gefordert, klare Anforderungsanalysen zu liefern.
Klar, solche Anforderungsanalysen eines IT-Systems, die unterscheiden sich natürlich von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen oder politischen Anforderungen, denen sich zum Beispiel ein konkretes Digitalisierungsprojekt dann stellen muss. Wie wollen sich denn die Informatikerinnen und Informatiker da einbringen, Peter?
Also zunächst mal tatsächlich durch klassische Methoden des Requirement Managements. Wie das aussieht, das konnte man in den Veranstaltungen zur intelligenten Mobilität und zum autonomen Fahren sehen. Wenn man nämlich die Anforderungsanalyse von vernetzten Autos und deren Vernetzung mit Verkehrsmanagementsystemen auch in der Datenanalyse ernst nimmt, dann kommt die Diskussion sehr schnell auf den Punkt, wir brauchen eine Regelung, wer welche Daten, die das vernetzte Auto eben produziert, nutzen darf, wer auf die Fortschreibung der Datenbasis aber auch einen Anspruch hat. Wer zum Beispiel jetzt 40.000 oder 60.000 Euro für ein Elektroauto zahlt, der will das ja einige Jahre fahren. Und deshalb muss in einem solchen Fall nicht nur geregelt werden, wer welche Daten in welcher Weise verarbeitet, sondern es muss auch der Anspruch des Kunden, also des Autokäufers oder Autobesitzers reguliert werden, wie lange ihm denn der Automobilhersteller entsprechende Betriebssystem-Updates, Sicherheits-Updates, Software-Updates zur Verfügung stellt. Denn davon hängt dann in einem solchen Fall ab, wie lange das Auto fahren kann. Und die politische Diskussion, die wurde bisher über die Regulierung der Verkehrsdaten, der Fahrdaten und so weiter geführt. Aber dieser Aspekt der Updates beispielsweise, der ergibt sich dann durch solch eine Anforderungsanalyse eben sehr klar und deutlich.
Kann man das eigentlich auch auf Bereiche wie digitale Lehre oder digitalen Unterricht übertragen?
Ja, das ist tatsächlich auf der Jahrestagung auch passiert. Und auch da kann die gesellschaftliche Debatte tatsächlich von solch einer Anforderungsanalyse profitieren. Denn die dreht sich dann nicht nur darum, welche Features eine Lernplattform eben den Lehrenden, den Studierenden, den Schülern bieten muss, sondern auch, welche Anforderungen von einem Unterrichtskonzept eben an diese Lernplattform gestellt werden. Also welche konkreten Funktionen einer Lernplattform brauchen zum Beispiel Schüler einer 6. Klasse im Mathematikunterricht? Das muss dann vom Unterrichtskonzept her gelöst werden. Und nur dann können eben Schüler und Lehrer auch souverän mit solch einer digitalen Lernplattform umgehen.
Nun hängt ja dieser souveräne Umgang mit digitalen Plattformen nicht nur an der Definition von Funktionen ab, sondern sehr stark auch davon, wem die Plattform überhaupt gehört.
Ja, das haben die Informatikerinnen und Informatiker auch durchaus in den Blick genommen. Die Plattformbetreiber, die müssen sich der Gesellschaft gegenüber verantworten, so lautete etwa eine Forderung. Das war noch ein bisschen abstrakt, aber als das konkret diskutiert wurde, kam eben tatsächlich raus, das machen Google, Facebook und andere tatsächlich nicht. Und deshalb müssen wir in Europa auch unabhängig werden von diesen Plattformbetreibern und eigene digitale Plattformen schaffen. Aber da haben wir während der vergangenen Jahre eben doch ziemlich viel versäumt.
Aber mit Gaia-X soll ja so eine europäische Plattform entstehen. Das müssten die Informatiker dann doch sehr begrüßen.
Ja, im Prinzip ja, aber es kommt darauf an, wie die konkret ausgestaltet wird, diese Gaia-X-Plattform. Also wer wird die Features, wer wird das Design von Gaia-X bestimmen? Die Politik oder die Unternehmen, die das Geld einbringen? Plattformbetreiber, so hat etwa Martin Hubschneider gefordert, sollten Unternehmen im Selbsteigentum sein, also eben keine großen Kapitalgesellschaften. Digitale Plattformen, die sollten von Unternehmen betrieben werden, die den Mitarbeitern, Kunden und Partnern gehören, so lautete seine Empfehlung. Und auch das begründete er mit den Ergebnissen einer Anforderungsanalyse. Und zwar ging die von der Frage aus, was sollen denn digitale Plattformen leisten? Sollen die beispielsweise ehemals selbstständige Unternehmen in abhängige Franchise-Nehmer überführen? Das ist etwa zum Beispiel mit vielen Hotels passiert als Partner von Plattformen wie Booking.com. Das aber widerspricht marktwirtschaftlichen Prinzipien, argumentiert Hubschneider. Und er und seine Mitstreiter fordern deshalb eine viel stärkere Regulierung von digitalen Plattformen, weil sie direkt zur öffentlichen Infrastruktur gehören.
Bedeutet das dann letztendlich nicht, dass die Politik über digitale Plattformen entscheidet und nicht das Unternehmen, das sie betreibt?
Also da gibt es unterschiedliche Konzepte, die auch auf der Jahrestagung diskutiert wurden. Aber in einem Punkt stimmen alle überein. Monopole oder Oligopole darf es eben in der öffentlichen Infrastruktur nicht geben. Die digitalen Plattformen müssen gesellschaftlich kontrolliert werden. Und das muss dann nicht unbedingt Kontrolle der Politiker sein. Das Problem allerdings, wie mit solchen ursprünglich für die Entwicklung von IT-Systemen entwickelten Anforderungsanalysen und dann eben auch den dahinterstehenden Methoden bei der Entwicklung von gesellschaftlich relevanten Digitalisierungsprozessen gearbeitet werden kann, das werden und müssen wir dann erstmal sehen. Aber eine interessante Ergänzung zu den bisherigen politischen und gesellschaftlichen Ansätzen ist das allemal.
Peter Welchering berichtete über die Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik diese Woche virtuell im Netz. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Als noch geflogen wurde, was das Zeug hält, da konnte man auf den Buchungsseiten der Fluggesellschaften quasi live erleben, was dynamische Preisbildung in Online-Shops bedeutet. Nämlich Angebot und Nachfrage bestimmen sofort den Preis. Viel schneller als im echten Leben und mit noch einem Unterschied. Wie die Algorithmen die Preisbildung bestimmen und welche Daten dafür herangezogen werden, das wird wie ein Staatsgeheimnis behandelt. Und doch gibt es dabei Effekte, die offensichtlich sind und deshalb auch untersucht werden. Zum Beispiel der Preisaufschlag, den der Fahrdienst Uber an markanten Orten mit hoher Nachfrage und geringem Angebot kalkuliert. Den haben sich Wissenschaftler des Centers for Advancing Electronics an der TU Dresden genauer angesehen. Und im Fokus stand dabei ein besonderer Effekt, nämlich wie offenbar die Fahrer versuchen, den Preis durch künstliche Verknappung des Angebots in die Höhe zu treiben. Über den Sinn und Unsinn der Preisbildungsdynamik habe ich mit Malte Schröder von der TU Dresden gesprochen.
Die Dynamik hat den Sinn, dass die Plattformen damit versuchen, Angebot und Nachfrage auszugleichen. Das heißt also, wenn gerade viele Anfragen von Kunden da sind, zum Beispiel die wollen alle vom Bahnhof weg, aber nicht genug Fahrer da sind, dann werden bei Uber die Fahrten teurer und Kunden sollen ein paar Minuten warten oder Fahrer sollen angelockt werden, eben Kunden am Bahnhof zu bedienen und nicht woanders in der Stadt.
Sie hatte aber auch die Funktion, sicherlich einen möglichst optimalen Preis, also einen hohen Preis zu erzielen, den die Kunden noch bereit sind zu zahlen.
Das ist durchaus auch möglich. Laut Uber ist das natürlich die offizielle Ansage, wir wollen Angebot und Nachfrage ausgleichen. Das andere ist ein Nebeneffekt, der vermutlich gerne in Kauf genommen wird, sag ich mal.
Wie sieht denn konkret so ein Algorithmus dann aus, der eben halt Angebot und Nachfrage optimal handhaben soll?
Also der Preis für eine Fahrt bei Uber setzt sich im Prinzip aus zwei Teilen zusammen. Ein Teil ist ein Grundpreis, das ist eine Grundgebühr für eine Fahrt, die ist fix und dann Kosten für die Strecke und die Zeitdauer der Fahrt. Also sowas, was man von einer normalen Taxifahrt kennt als Preis. Und der zweite Teil ist eben die dynamische Preisanpassung, oder das Surge Pricing bei Uber. Und das ist ein Aufschlag auf den Grundpreis, der eben dann umso größer wird, je mehr die Nachfrage das Angebot übersteigt. Wie genau das berechnet wird, ist natürlich nicht bekannt.
Aber die Fahrer, am Beispiel jetzt von Uber, die Fahrer haben versucht, diese Preisbildungsdynamik zu stören, sie zu beeinflussen. Wie haben die das gemacht?
Genau, die Fahrer haben natürlich Einfluss darauf, weil die Fahrer die Angebotsseite sind. Und wenn die Fahrer alle ihre App ausschalten gleichzeitig, dann ist natürlich kein Angebot an Fahrern mehr da. Der Algorithmus denkt, es gibt keine Fahrer mehr und muss den Preis erhöhen. Und dann können die Fahrer die App wieder anschalten, online kommen, eine Fahrt akzeptieren und eine Fahrt eben für den höheren Preis bekommen, anstatt für den normalen niedrigeren Preis.
Wie muss man sich das konkret vorstellen? Weil letztendlich müssen sich ja die Fahrer in irgendeiner Weise synchronisieren und gleichzeitig sozusagen entscheiden, jetzt melde ich mich ab vom System, damit ich als Fahrer nicht verfügbar bin.
Das wurde ursprünglich Mitte letztes Jahr in den USA in Washington berichtet. Insbesondere zum Beispiel an Flughäfen haben Überfahrer oft eigene Parkplätze. Und auf dem Parkplatz sind natürlich alle Fahrer zusammen und die Koordination ist vergleichsweise einfach. Da kann einfach an jeder Ecke ein Fahrer stehen. Die Fahrer wissen, wenn Flugzeuge ankommen, sagen dann, jetzt App ausmachen. Alle Fahrer auf dem Parkplatz machen mit. Und nach ein paar Minuten machen sie ihre App wieder an und akzeptieren die Fahrt von den Kunden, die gerade gelandet sind.
Auf der anderen Seite, wenn die Fahrer sich abmelden, dann bekommen sie ja auch keine Fahrten zugeteilt.
Genau, das ist das Risiko, wenn im Prinzip nicht alle Fahrer mitmachen. Also wenn man das mehr oder weniger zu zweit machen würde und ich mache meine App aus, aber sie nicht, dann haben natürlich sie den Vorteil, dass sie die Fahrt bekommen für vielleicht einen höheren Preis und ich dann leer ausgehe am Ende.
Letztendlich heißt das doch für jeden Fahrer, dass er dann wieder den optimalen Zeitpunkt finden muss, wieder einzuschalten, sich wieder als fahrbereit zu melden.
Die Fahrer auf dem Parkplatz natürlich, die kennen sich, die sprechen sich ab. Man merkt natürlich da auch, wenn einer online geht und eine Fahrt akzeptiert und dann sagen alle jetzt sofort online gehen. Also die sind synchronisiert. Unter Umständen, wo die Fahrer nicht alle am selben Ort sind, ist eine Absprache natürlich immer noch über App oder online in Foren möglich, aber nicht so einfach wie am Flughafenparkplatz.
Welche Folgen hat das denn für die Plattform, die ja eigentlich darauf setzt, dass ihre Algorithmen zumindest nicht gestört werden?
Die Folgen für die Plattform sind ein bisschen unklar. Einerseits natürlich, die Plattform verdient auch mehr, wenn der Preis hochgeht, weil sie eben immer noch einen bestimmten Anteil von dem Preis behält. Ansonsten kann das dazu führen, dass durch diese Taktik eben auch Kunden andere Verkehrsmittel wählen, wenn die zur Verfügung stehen.
Also bestehen da relativ viele Risiken in dieser Methode, die Preisbildung zu beeinflussen. Dennoch haben Sie festgestellt, dass man schon deutlich höhere Umsätze damit erzielen kann. Was haben Sie im Einzelnen feststellen können?
Genau, was wir gemacht haben, wir haben basierend auf den Berichten aus Washington uns die Preisdaten angeguckt und in Washington insbesondere abends sehr charakteristische Preisanstiege gesehen, kurzzeitig für nur ein paar Minuten, die zu diesen berichteten Preisanstiegen sehr gut passen. Und darauf basierend haben wir in anderen Städten auf der ganzen Welt nachgemessen und in vielen Städten ähnliches Verhalten gesehen, was zumindest ungefähr so aussieht wie in Washington. Und das bedeutet, dass in diesen Zeiten der Preis für eine Fahrt also sich gerne verdoppelt oder sogar verdreifacht, wenn die Fahrer ihre App ausmachen.
Auf der anderen Seite, wenn Fahrer zum Beispiel in Washington am Bahnhof stehen und gerade ein Zug einfällt, dann steigt natürlich auch die Nachfrage ganz natürlich an, weil der Zug sich quasi entleert und viele Leute eben halt nach Hause wollen.
Genau, das ist richtig. Wir haben das in Washington am Flughafen mit Ankunftszeiten von Flugzeugen und der Kapazität von den Flugzeugen verglichen und haben da keine große Korrelation, also keine Verbindung gefunden, dass die Preisanstiege immer dann passieren, wenn gerade viele Flugzeuge oder große Flugzeuge gelandet sind. Ob das in allen anderen Orten, die wir gemessen haben, auch so ist, können wir nicht exakt sagen. Dafür fehlt uns natürlich der Einblick in die wirklichen Nachfrage- und Angebotsdaten, also wie viele Nachfragen kamen, wie viele Fahrer gerade online waren. Und wir haben nur die Preisdaten, um eben rauszufinden, ob es passieren könnte oder nicht.
Wie sieht es denn auf der Seite der Kunden aus? Können die denn ähnlich auch in den Preisbildungsmechanismus eingreifen? Und wenn ja, wie?
Theoretisch sollten die Kunden das können. Praktisch gibt es ein paar Unterschiede. Und zwar, dieser Search-Preis geht eigentlich nur in eine Richtung, und zwar nach oben. Das ist ein Preisaufschlag. Das heißt, Kunden können nicht zu normalen Zeiten keine Anfragen stellen und den Preis billiger machen. Kunden könnten aber theoretisch zu Zeiten, wo dieser Search-Preis sowieso hoch ist, also zum Beispiel morgens oder nachmittags, wenn relativ viel Verkehr, relativ viel Stau ist, könnten Kunden theoretisch sich absprechen und sagen, wir stellen mal 5 Minuten alle keine Anfrage an über. Und dann sollte theoretisch der Preis runtergehen, wenn der Algorithmus so funktioniert, wie man sich das naiv vorstellt.
Voraussetzung wäre, dass die Kunden sich gegenseitig erkennen, ähnlich wie die Fahrer sich wahrscheinlich untereinander kennen, wenn sie da am Flughafen stehen oder am Bahnhof. Das ist natürlich bei den Kunden schwieriger.
Das ist bei den Kunden deutlich schwieriger. Genau, also da haben sie nicht den Vorteil, dass sie das wiederholt machen können. Da haben sie natürlich als ein Kunde, der mit den anderen nie oder wahrscheinlich nie wieder interagiert, einen viel größeren Anreiz zu sagen, nö, ich will meine Fahrt jetzt haben. Ich warte nicht keine 5 Minuten.
Die Wissenschaft beschäftigt sich mit diesem Phänomen, die TU Dresden tut das, dann ist ja davon auszugehen, dass auch Uber selbst sich damit beschäftigt und nach Wegen sucht, das abzustellen. Was können denn Plattformen gegen solche Art von Marktmanipulation überhaupt unternehmen?
Was genau Plattformen machen können, hängt also sehr stark auch davon ab, wie der Algorithmus wirklich funktioniert. Die Anreize für die Fahrer, das zu machen, bekommt man im Prinzip nie weg. Das ist dieselbe Idee wie Monopolbildung in normalen Märkten. Das ist immer effizienter. Was Uber machen kann oder was Uber wahrscheinlich auch macht, die haben natürlich viel mehr Daten, können also viel einfacher identifizieren, ob das passiert oder nicht. Und was Uber ganz konkret im Fall von Washington gemacht hat, nachdem das bekannt wurde, da haben sie eine Preisbegrenzung eingeführt, also dass der Preis nur noch um maximal $10 ansteigen kann. Das führt aber, wie gesagt, nicht dazu, dass die Fahrer keinen Anreiz mehr haben, sondern nur dazu, dass die Fahrer durch diese Taktik ein bisschen weniger mehr verdienen.
Das ist ja ein ganz konkretes Beispiel. Dennoch kann man davon ausgehen, dass sicherlich solche Marktstörungen auch bei anderen Plattformen stattfinden, die eine ähnliche Preisbildungsdynamik haben.
Das auf jeden Fall, genau. Die Anreize sind in allen diesen Fällen ähnlich. Beispiele für so andere sind uns nicht bekannt, aber offensichtlich andere Mobilitätsplattformen wie Lyft oder auch andere Online-Plattformen wie Amazon könnten ähnliche Effekte zeigen. Die Frage ist dabei immer, auf welchen Zeitskalen und wie groß Angebot und Nachfrage in diesen Fällen sind und wie stark so ein Effekt von diesem Surge-Pricing oder von diesen dynamischen Preisanpassungen sein kann.
Über Preisbildung bei Online-Dienstleistungsplattformen sprach ich mit Malte Schröder von der TU Dresden.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 12088.
Wir in Bayern sind ein ehrliches Volk, wir zahlen also brav Steuern. Wie viele Steuern wir zahlen, ist dann eine andere Frage. Aber ich bin abgeschweift, wir haben jetzt einen Samstagnachmittag und ich gehe die große Freitreppe zur Roboterhalle runter. Da stehen sie rum, ungefähr 20 Exemplare. Und es ist immer sehr schön, weil die Angie-Show die meisten abgestaubt hat. Die geht mit ihrem Puschel da rum und hinter die Ohren muss es auch ein bisschen abgestaubt werden. Aber die Angie hat heute komische Dialoge mit den Robotern. Sie spricht irgendwas von Steuer. Angie, warum magst du das jetzt? Naja, sagt die Angie, der Herr Singh, das ist unser Chefprogrammierer, ein Inder. Der hat gesagt, die Roboter langweilen sich so, seit die künstliche Intelligenz und so Zeug haben, sind so schnell fertig mit allem, dass er ihnen jetzt ein paar Programmzeilen eingespeist hat, wo die ein Spielgeld haben. Und seit die ein Spielgeld haben, haben sich halt Spiele erfunden und eins davon ist so ähnlich wie Monopoly, bloß dass du nicht auf der Schlossallee bankrott gehst, sondern auf der Trump-Allee. Ja, aber Angie, warum dann Steuern? Müssen die Roboter können doch keine Steuern zahlen, wem sollen sie denn das zahlen? Dann sagt die Angie, ich schätze halt, dass es ein Roboterfinanzamt gibt, dahin werden sie dann schon ihre Einträge versteuern. Fragen wir einmal den Roboter Robert, das ist unser Lieblingsroboter, ein fauler Hund, aber ein echter netter Kerl, der kann ja nicht 2 und 3 addieren. Robert, komm mal her. Hast du schon eine Steuererklärung gemacht? Freilich habe ich eine Steuererklärung schon gemacht. Ja, und was hast du denn dann gezahlt? Ich habe einmal 750 bezahlt. Vor eurem Spielgeld oder was? Ja, Dollar halt. Und wofür hast du es bezahlt? Hast du Einnahmen gehabt? Ja, freilich, ich habe in der Trump-Allee und im Trump Tower allein ein paar Millionen eingenommen. Ja, und da hast du nur $750 Steuer bezahlt. Schon, sagte Robert, hat ja Steuererleichterungen gegeben und ein bisschen Steuervermeidung auch. Das ist eine ganz primitive Finanzmathematik. Da musst du nur 2 und 3 zusammenzählen können, schon kannst du es. Und so war es wieder einmal ein sehr spannender Nachmittag mit den Robotern. Und die Angie sagte, schau, wenn der Roboter Robert so reich ist und nur $750 Steuern zahlt, wie geht's dann die anderen Roboter? Schau mal dahinter, und da liegen schon 5, jetzt 6, jetzt 7, die sind alle bankrott. Aber sie werden schon wieder aufstehen.
Digitales Logbuch. Name: Schönherr Maximilian. File closed.
Musik. Die Daten der Corona-Warn-Apps werden in der Europäischen Union geteilt. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Bisher berücksichtigen die Corona-Warn-Apps in den einzelnen EU-Ländern nur nationale Kontaktdaten. Doch das soll sich bald ändern. In der zweiten Oktoberhälfte werden in einem ersten Schritt 11 EU-Staaten ihre jeweiligen Apps so anpassen, dass die Kontaktdaten anonym auch länderübergreifend abgeglichen und die Nutzer dann auf internationaler Basis vor möglichen Infektionen gewarnt werden können. Die Anwender müssen dazu ihre Apps aktualisieren und dem Datenaustausch auf EU-Ebene explizit zustimmen.
Die Zahl der Cyberangriffe in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht.
Nach Angaben des Bundeskriminalamtes lag die in 2019 von der Polizei registrierte Zahl der Vorfälle um mehr als 15% über der des Vorjahres. Insgesamt wurden 100.514 Cyberangriffe verzeichnet. Hauptziele seien Unternehmen und öffentliche Einrichtungen gewesen, weil dabei die höchsten kriminellen Gewinne zu erzielen seien. Der wirtschaftliche Schaden dieser Angriffe summiert sich laut Schätzungen auf mehr als 100 Milliarden Euro. Der Trend setzt sich in diesem Jahr fort. Dabei nutzen Cyberkriminelle laut BKA auch die Corona-Pandemie für ihre Zwecke.
Verbraucher haben weniger Vorbehalte gegen künstliche Intelligenz.
Das geht aus einer vom Digitalverband Bitkom veröffentlichten repräsentativen Umfrage hervor. Demnach stehen die Menschen in Deutschland Anwendungen von künstlicher Intelligenz nicht mehr so skeptisch gegenüber wie noch vor 3 Jahren. Damals hielten sich Befürworter und Skeptiker noch die Waage. Jetzt sagten rund 2/3, dass sie künstliche Intelligenz eher als Chance sehen. Nur 29% schätzten KI als eine Gefahr ein.
Datenschützer bemängeln Office 365.
Der Arbeitskreis Verwaltung, der Datenschützer der Länder und des Bundes, hat ein Positionspapier erstellt. Darin heißt es, dass das Online-Büro-Software-Paket Office 365 von Microsoft derzeit nicht datenschutzgerecht eingesetzt werden könne. Der Landesbeauftragte für Datenschutz in Rheinland-Pfalz, Dieter Kugelmann, kündigte an, eine Arbeitsgruppe der Konferenz der Datenschutzbehörden werde Gespräche mit Microsoft aufnehmen, um datenschutzrechtliche Nachbesserungen zu erreichen. Office 365 besteht aus Online-Versionen populärer Microsoft-Programme wie Word, PowerPoint, Outlook und Excel.
Die Hand wird zur Kreditkarte.
Amazon hat eine neue Technik für das kontaktlose Bezahlen entwickelt, bei der die Hand für die Authentifizierung genutzt wird. Bei dem System namens Amazon One erkennt ein spezielles Lesegerät an der Ladenkasse berührungsfrei individuelle Eigenschaften der Handinnenfläche eines Kunden. Darüber wird dann die Bezahlung über die hinterlegten Kreditkartendaten des Käufers ausgelöst, der sich zuvor einmalig registrieren muss. Bei der Authentifizierung werden verschiedene biometrische Marker der Hand berücksichtigt.
Google zahlt für journalistische Inhalte.
Mehr als 1 Milliarde Euro in den nächsten 3 Jahren will Google weltweit Verlagen dafür zahlen, dass eine kuratierte Auswahl ihrer Texte in verschiedenen Produkten des Internetriesen erscheint. Den Anfang macht die Google News App für Android-Smartphones. Über das Projekt Google News Showcase sollen kooperierende Verlage am nachrichtlichen Erfolg von Google beteiligt werden. Das Projekt startet zunächst in Deutschland und Brasilien.
Sternzeit, 3. Oktober, Asteroid Bernheim für Robert Burnham. Das Handbuch des Himmels ist für viele Sternfreunde noch immer eine Art Bibel. Das dreibändige Werk beschreibt ausführlich alle Galaxien, Nebel, Sternhaufen und so weiter, die in einem Amateurteleskop zu sehen sind. Robert Burnham Jr. hat die über 2000 Seiten in den 60er und 70er Jahren verfasst, als er eine Stelle am Lowell Observatory in Flagstaff in Arizona hatte. Da er kein studierter Forscher war, sahen die Profi-Astronomen die Arbeit am Handbuch mit großer Skepsis. 1979 wurde Burnham entlassen. Er brach den Kontakt zur Familie ab, verlor völlig den Halt und lebte als Obdachloser in San Diego. 1993 starb er mit 61 Jahren an den Folgen des Lebens auf der Straße. Seine Familie erfuhr davon erst Jahre später. Weil Robert Burnham einst in der Armee gedient hatte, wurde seine Urne auf einem Nationalfriedhof bestattet. Auf der Inschrift der Marmortafel fehlte der Buchstabe N aufgrund eines Schreibfehlers im Totenschein. Auch im Sonnensystem ist Robert Burnham fast vergessen. Zwar hat ein Kollege aus seiner Zeit in Flagstaff einen Asteroiden nach ihm benannt, doch das ist nicht Burnhamia, der lange vorher nach einem anderen US-Astronomen benannt wurde. So wählte man den Namen, den seine Familie vor der Auswanderung aus Böhmen trug. An den großen Himmelsfreund mit dem epochalen Handbuch erinnert im Kosmos der Asteroid Bernheim. Heute steht er genau hinter der Sonne. Die Inschrift auf dem Friedhof hat seine Schwester korrigieren lassen.
Muss man sein Land lieben oder doch nur die eigene Frau oder den eigenen Mann? Bei Streitkultur wird gleich drüber gesprochen, nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.